Ich grüße Sie ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass ihr alle da seid, die kommen konnten und wollten. Obwohl wir draußen so ein nasses Wetter haben. Dankeschön, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Ich heiße Alexander Goss, wohne in Paderborn, arbeite im Missionswerk Friedensbote. Und heute Morgen habe ich dieses Vorrecht, zum ersten Mal bei euch in eurer Gemeinde zu sein. Und ich freue mich sehr drüber. Meine Familie lässt euch ganz, ganz herzlich grüßen. Ich habe eine ganz liebevolle Frau. Der Herr hat meine Frau und mir 8 Kinder geschenkt. Ja, wir haben 5 Jungs und 3 Mädchen. 6 sind schon verheiratet, haben jetzt vor 3 Wochen das 19. Enkelkind bekommen, sodass wir schon ganz reich geworden sind mit Enkelkindern. Und jetzt dürfen wir natürlich immer wieder neu lernen, nicht nur mit Kindern umgehen, sondern auch mit Enkelkindern umgehen. Und es ist alles nicht so einfach, denn unser ältester Sohn, der ist jetzt 40, ist Diplom-Erziehungswissenschaftler und der weiß ja, wie es besser gehen sollte. Ja. Und ich als Vater, ich darf dann immer was dazulernen. Ja, ich bin in Tadschikistan geboren, an der chinesischen Grenze. Und vielleicht wird einer oder der andere sagen, interessant, wie ist der Mann da hingekommen? Meine Eltern lebten in Wittenberg, in der Lutherstadt. Und 1947, damals hat man schon davon gesprochen, dass man Deutschland aufteilen will unter den Großmächten. Und so hat mein Vater sich mit seinen Freunden besprochen und hat gesagt, komm, lass uns in den Westen abhauen. Und später holen wir unsere Familien nach. Damals war mein Vater schon verheiratet, hatte 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ja, abgesprochen und Papiere alle eingepackt und dann wollten sie über die Elbe schwimmen und haben sich auf den Weg gemacht. Aber die Amerikaner haben ihn dann geschnappt mit seinen Freunden und haben ihn den Russen ausgeliefert. Und dann, so hat mein Vater mir das weitergegeben, als sie dann hinter der Scheune kontrolliert haben, als die Amerikaner dann weggefahren sind mit ihren Booten, ja, den brauchen wir, den nicht, den brauchen wir, den nicht. Und den man nicht brauchte, hat man hinter der Schone gleich erschossen. Ja, und so ist mein Vater am Leben geblieben. Und dann haben sie ihm einen großen Auftrag gegeben. Du arbeitest beim Karl Plättner in der Ziegelfabrik. Also, ihr müsst jetzt die ganze Ziegelfabrik ausbauen, auf Schienen verlagern. Und wir sagen euch, wo ihr das hinbringen sollt. Da baut ihr das alles auf und dann bringen wir euch mit dem Flugzeug wieder zurück nach Deutschland. Aber die Russen haben viele Versprechungen gemacht, aber wenig Versprechungen eingehalten oder keine eingehalten von denen, was sie den Kriegsgefangenen gegeben haben. Also wenigstens so hat mein Vater es mir erzählt, von dem, was sie ihm versprochen haben. Es ist damals so gelaufen, dass meine Mutter mit den 2 Kindern, der älteste Sohn heißt Willi und die Tochter Emilia, hat man dann in so Viehwaggons verladen, und sie sind nach Tadschikistan losgefahren. Also sie waren einen Monat unterwegs. Man hat ihnen kaum Essen gegeben, man hat ihnen kaum Trinken gegeben. Die sind unterwegs, viele gestorben. Wenn der Zug nun nachts gefahren ist, am Tag mussten sie stehen, weil dann die Passagierzüge gefahren sind und nachts hat man sie dann transportiert. Ja, und dann mussten sie natürlich ihre Toten einfach rauslegen auf den Bahnsteig. Ja, und sie sind weitergezogen. Und mehr wussten sie nichts von. Und so sind sie in Tadschikistan nach einem Monat angekommen. Und in diesem Land, das war ein wildes Land, sehr viel Schilf und viel Sonne. Bis 60 plus 70 Grad Hitze. Also das haben die natürlich dann sehr, sehr schwer verkraftet. Ja, und viele, viele haben dann verschiedene Typhus und Malaria und verschiedene andere Krankheiten bekommen, sodass sie dann krank geworden sind und gestorben. Meine Mutter hat es überlebt Mein Vater hat in Deutschland hier weitergearbeitet, hat dann die ganze Fabrik ausgebaut, auf die Schienen verlagert. Und als sie dann unterwegs waren nach Tadschikistan, so hat man ihnen gesagt, da werdet ihr dann hinfahren und da diese Firma aufbauen oder die Fabrik. Als sie so unterwegs waren bei der Stadt Saratow, da musste man über die Wolga. Und in dieser Nacht, wo sie dann unterwegs waren, entweder war das so wie hier in eurer Stadt heute, morgen Bombenalarm. Das sind so Blindgänger, die dann liegen bleiben und nicht so hochgehen. Entweder war das von dem Krieg noch irgendwas liegen geblieben, eine Mine, die nicht hochging. Oder war der Zug zu überladen? Kein Mensch weiß es jetzt genau. Aber auf jeden Fall in dieser Nacht hat es einen riesen Krach gegeben und der ganze Zug ist baden gegangen in die Wolga. Und wahrscheinlich liegt er bis heute noch da. Ob die Russen denn rausgeholt haben oder nicht, das weiß ich nicht. Aber so ist es damals geschehen. Und mein Vater und noch einige Leute, die sind wieder am Leben geblieben. Die durften wieder an den Ufer schwimmen. Ja, und da waren sie nass. Es war September. Es ist schon kalt gewesen. Da sind sie in das erste Dorf gelaufen. Ja, und man kannte kein Russisch, nur Deutsch gesprochen. Ja, und dann haben, oh, die Faschisten sind da, die Faschisten. Dann hat man die Polizei gerufen, dann hat man die gefangen genommen, in Gewahrsam. Ja, und nach einer Woche gab es eine Gerichtsverhandlung. Und für die Sabotage, die die Faschisten getrieben haben, dass sie die Brücke gesprengt haben, hat man ihnen 25 Jahre gegeben. Und so hat mein Vater 25 Jahre Haft bekommen und man hat ihn nach Tadschikistan geschickt. Da sollte jetzt seine Haft abbüßen. Und als mein Vater da in Tadschikistan angekommen ist, dann lebte er in einer Stadt. Ja, das war keine Stadt, das war so ein Dorf. Und meine Mutter im Nachbardorf. Aber sie wussten ja nichts voneinander. Und als der Stalin gestorben ist, 1953, da hat man die Kommendatur aufgehoben. Unter der Kommendatur hat man damals das verstanden, dass man von einem Ort in den anderen, also aus einem Dorf ins andere, nicht reisen darf. Wenn jemand gereist ist, dann haben die Militärleute, die Wachleute, die da standen, die durften die Leute einfach abschießen. Ohne mit ihnen zu sprechen oder sie zu warnen, hat man sie einfach abgeschossen. Ja, also du durftest nur in deinem Dorf bleiben. Ja, und so ist es auch damals so gewesen, als man dann die Kommendatur aufgehoben hat, als man die Erlaubnis gegeben hat, nach dem Tod von Stalin, dass man reisen durfte, ja, wie die jungen Männer eben sind. Im Nachbardorf sind die Mädchen immer schöner als zu Hause. Und dann sind sie ins Nachbardorf gelaufen zu den Mädchen. Und die Männer und Frauen, wenn sie einen Fremden getroffen haben, haben sie immer einander gesprochen, gefragt, Kennst du den? Hast du so einen gehört oder gesehen von ihm? Oder kennst du sowas? Ja, und dann hat man miteinander gesprochen. Und so hat meine Mutter auch einen jungen Mann getroffen und hat ihn gefragt, ob er nicht einen Alexander aus ihrem Dorf kennt. Sagte er, ja, wir haben vier Alexander. Und dann hat sie ihn so lange festgehalten, bis er ihr ein Versprechen gegeben hat. Also sagte ihn, ich heiße Emilia und habe eine Tochter Emilia. Und wenn das mein Mann ist, dann wird er das ja schon wissen. Ja, und der junge Mann, der hat das dann auch getan, sein Versprechen erfüllt. Und als mein Vater, der Letzte, das erfuhr, es war schon Abend, und gesagt hat, ich habe da eine Frau getroffen und die hat mir gesagt, sie heißt Emilia und hat eine Tochter Emilia. Da ist mein Vater gleich aufgesprungen. Das kann doch nur meine Frau sein. Ja, und er konnte es nicht abwarten bis zum nächsten Tag. Und der junge Mann sollte ihm ja dann das Dorf zeigen, in welchem Dorf sie waren. Und ist er mitgegangen. Ja, und da sagt er, hier habe ich sie getroffen. Weiter weiß ich nichts. Also jetzt such sie, wo sie hier im Dorf wohnt. Ja, und dann hat er sich dann das ganze Dorf so lange gesucht, bis er sie tatsächlich gefunden hat. Und 1954 kam ich zur Welt. So ist meine Geschichte und so hat meine Geschichte angefangen in Tadschikistan. Zu Hause haben wir Deutsch gesprochen, draußen auf der Straße habe ich Tadschikisch gesprochen und in der Schule war Russisch. Und so bin ich mit drei Sprachen groß geworden. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann weiß ich, warum, wieso Gott meinen Vater auch bewahrt hat, meine Mutter bewahrt hat, weil Gott einen Plan mit mir hatte. Ich habe diesen Plan lange, lange nicht verstanden. Und als meine Eltern mich immer wieder zum Gottesdienst eingeladen haben, da bin ich einmal mitgegangen. Ja, und dann habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, wenn ich so alt bin wie diese Leute da, dann werde ich auch zum Gottesdienst gehen. Denn das waren alles alte Leute über 60. Und damals zu meiner Zeit, 60, ja, jetzt bin ich selber in diesem Alter, schon 61. Ja. Also damals waren da sehr alte Leute. Heute fühlt man sich ja gar nicht mehr so alt. Ne? Diese Menschen, sie haben das Evangelium weitergegeben, so wie sie es konnten. Aber es war nichts für mich, weil es keine jungen Leute da gab. Und doch eines Tages, 1970, hat der Herr mich gepackt und hat mich angesprochen und ich hat mich zu sich gezogen und ich durfte Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Heiland annehmen. Und so bin ich zum Glauben gekommen. Und dann begann mein Leben mit meinem Herrn. Und der Herr hat etwas ganz Besonderes in meinem Leben vor. Und ich bin heute so dankbar, dass er mir so eine liebevolle Frau geschenkt hat. Ja, die Kinder, die er uns anvertraut hat. Und dass Gott uns Gnade geschenkt hat, dass alle unsere Kinder dem Herrn dienen. Zwei älteste Söhne sind Pastoren. Und wir dürfen uns miteinander freuen und Gott loben, Gott preisen, ihm die Ehre geben für diese Gnade, die Gott erwiesen hat. Und ich darf im Missionswerk Friedensbote arbeiten, wo ich jetzt mit vielen Ländern immer wieder in Kontakt bin und auch dadurch, dass man jetzt die russische Sprache gut beherrscht und die tadschikische noch einigermaßen, also das ist die Farsi, die persische Sprache, ja, dann kann man sich mit vielen Menschen sehr gut unterhalten, ob es in Deutsch jetzt ist oder Russisch oder in Farsi. Und so gebraucht Gott Menschen, um andere Menschen anzusprechen, sie zu ermutigen, sie zum Herrn zu führen oder auch ihn groß zu machen. Und so kurz zu meiner Geschichte. Und wenn ich heute Morgen die Möglichkeit hätte, ich hatte sie, ich wollte sie mitnehmen, ich habe sie leider vergessen. Ich habe bei mir im Friedensbote im Büro noch eine alte Kamera liegen. Eine ganz, ganz alte. Ich hatte früher sehr viele Filme selber gemacht und geschnitten und zusammengebaut. Also daher war das mir so vertraut. Und ich möchte heute Morgen über den Film deines und meines Lebens sprechen. Der Film deines und meines Lebens. Wir kennen diesen Psalm 139. Wir haben den schon so oft gelesen. Vielleicht wissen einige diesen Psalm schon auswendig. Und daher wollte ich mal einen ganz anderen Akzent legen, wenn ich diesen Psalm mit euch zusammenlese. Psalm 139, Verse 1 bis 12. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen von deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bleibe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Das ist das Wort des Herrn zu uns heute Morgen. Unter dem Thema der Film deines Lebens. Ich weiß es nicht, ob ein oder andere von unseren älteren Geschwistern, die heute Morgen da sind, etwas anfangen kann. Aber wenn man so einen Film selber macht, dann muss man aufpassen, dass man muss ein Ziel haben. Was will ich? Was will ich filmen? Was soll drauf sein? Wie soll das drauf sein? Wie will ich das aufbauen? Man hat so ein Konzept in seinem Gehirn, um es richtig zu planen, zu organisieren, damit auch dann was entsteht. Aber in diesem Psalm ist auch ein ganz klares Konzept drin. Die ersten zwei Verse: Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Und ich habe es heute Morgen so überschrieben: Das Tonband Gottes läuft. Er versteht alle meine Gedanken von Ferne. Können wir uns das mal vorstellen? Ich habe es noch nicht richtig gedacht, schon gar nicht mehr, nicht davon zu sprechen, dass ich es ausgesprochen habe. Er weiß es schon. Und wie schwierig es wird für mich, ja, ich weiß, ihr seid ja nicht so, aber mit mir hat der Herr es ganz schwierig. Wie oft kommen Gedanken, ganz verschiedene Gedanken, gute Gedanken, schlechte Gedanken. Er kennt sie. Ihm entgeht nichts. Wenn mir das so ganz bewusst wird, und als es mir so bewusst wurde, dann habe ich ganz anders angefangen zu leben. Dann habe ich ganz anders angefangen, mit meinen Gedankenwelt zu leben. Und ich sage es euch, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das ist nicht einfach. Ich habe mit einem Alkoholiker gesprochen, der unser Nachbar ist, und habe gesagt: Du, das ist doch nicht gut, du siehst das doch selber ein. Sagt er: Ja, weißt du, ich kann zu jeder Zeit aufhören. Ich bin kein Alkoholiker. Ich trinke nur ein bisschen. Ich kann zu jeder Zeit aufhören. Habe gesagt: Na gut, dann schließe ich mit dir eine Wette ab. Wenn du aufhörst, damals habe ich ihm eine Wette abgeschlossen, wir wollten eine Fahrt miteinander machen, dann machen wir das. Und er sagt: Ja, ist kein Problem. Aber als er angefangen hat, es zu halten, dann war es ein Problem auf einmal. Weil man gesehen hat, der Mensch will es wirklich lassen. Und man wollte ihm behilflich sein, damit er wirklich es lässt. Aber jetzt erst, wo er dran ist, es zu lassen, dann merkst du, wie schwierig es ist. Wie problematisch das ist. Wie viele Kämpfe in ihm waren. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Erst wenn man gegen sie ankämpft, erst mal wenn man die Gedanken reinhalten will, erst mal dann, wenn man genau den Herrn vor Augen haben will und immer ständig aufschauen auf ihn, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, ja, dann fängt man an zu begreifen, wie schwierig das ist. Aber es ist möglich mit unserem Herrn. Es ist möglich. Bei Gott läuft der Film meines ganzen Lebens und deines Lebens. Seit deiner Geburt, bis Gott den Punkt stellt und uns heimruft oder der Mensch stirbt. Das ganze Leben wird mit der Kamera Gottes gefilmt. Alles das, was ich denke, was ich spreche, wird aufgenommen. Und die Bibel sagt: Und ihre Werke folgen ihnen nach. So wird es stattfinden. Vielleicht, dass ein oder der andere ein bisschen es besser nachvollziehen kann, einige Bibelstellen, die uns das verdeutlichen. In 4. Mose, Kapitel 12, Vers 2, Da heißt es: Und sie sprachen: Redet denn der Herr alleine zu Mose? Das war die Schwester, die Miriam. Redet er nicht auch zu uns, und darf ich es jetzt mal anders sagen, auch durch uns und über uns? So sagte es Miriam. Und was steht da? Und der Herr hörte es. Und der Herr hörte es. Und am Ende ist sie aussätzig. Und ihr Bruder muss dafür beten, dass Gott gnädig ist und sie vom Aussatz befreit. Gott hört alles. Wie gut wäre es, wenn Gott nur das Gute hören würde. Ach, das wird doch uns freuen. Da sind wir so glücklich. Da werden wir so richtig aufblühen. Nein, Gott hört alles. Auch das, was ich manchmal sage, was nicht gut ist. Zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester oder über meinen Bruder, über meine Schwester oder über den Arbeitskollegen in der Schule, über den Kameraden oder Schüler. Gott hört alles. Es wird alles aufgenommen. Das Tonband Gottes läuft. Und nicht nur das. Die Kamera Gottes läuft. Sie filmt alles. Sie nimmt alles auf mit bestem Ton, mit den besten Bildern. Wir sind ja heute schon so verwöhnt, wir wollen nur farbig, alles farbig. Wenn man jetzt schwarz-weiß was sieht, ach, das ist schon nicht mehr interessant. Und wenn dann noch die Bilder so ein bisschen springen, ah, das ist dann, ne, dann werden wir nervös. Also was ist das? Wir brauchen heute alles in HD-Qualität. Und wer weiß, was es jetzt in Zukunft noch alles so kommt, in welche Qualität man noch alles liefern wird. So ist es bei uns heute. Bei Gott ist die beste Qualität. Der Film deines und meines Lebens läuft. So wie ich lebe, wird alles in Echtheit gefilmt. Und alles wird in Original bei Gott aufbewahrt. Als ich selber Filme gemacht habe, da habe ich manche Szenen drauf gehabt, die ich nicht dann drin haben wollte, aber die waren jetzt drauf. Damals hat man noch keine richtigen Vorräte gehabt, um diese Filme richtig zu schneiden. Hat man alles mit der Schere gemacht. Und wie mühsam das war. Wenn du ein bisschen zu viel abschneidest, zu wenig abschneidest, dann musst du es nochmal abschneiden. Also es war wirklich mühsam. Heute digital, dann hat sie ganz knapp, zack, Schere drauf, zack, ist es weg. Geht so einfach. So einfach, wie wir es heute haben. Aber auch so kompliziert, wie es geworden ist. Man muss diese Software beherrschen. Sonst kann man ja auch nichts machen. Und damals haben wir nicht viel gehabt in Tadschikistan. Die Schere, so einen kleinen Apparat, den wir sich selber gebastelt haben, wo wir zusammen mit Tesafilm zusammengeklebt und es funktioniert. Es ging. Sonst müsste ja irgendwo eine Schule besuchen, wo du dann auch wirklich die ganzen Sachen zur Verfügung bekommst, um Filme zu machen und zu schneiden. Und, ja. Und dann das Schwierige war natürlich mit dem Ton, das passte ja dann nicht. Bei Gott gibt es solche Pannen nicht. Bei Gott läuft alles richtig. Gott ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Er kennt alles, er weiß alles, so haben wir es gelesen. Und dann lesen wir in Verse ab Vers 3. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Mit meinem menschlichen Verstand. Das ist ein Staunen. Staunen über das, was Gott tut, wie Gott handelt. Aber ich glaube, jeder Einzelne von uns wird auch zu so einem Staunen kommen, wenn wir vor unserem Gott stehen werden. Was? Das habe ich gesagt? So habe ich gesprochen? So habe ich gehandelt? Der Film meines Lebens läuft. Und es kommt die Zeit, da werde ich vor Gott stehen müssen und vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Für das, wie ich gelebt habe auf dieser Welt. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Daher ist es so wichtig für uns, dass wir das erkennen. Und erst wenn wir es erkannt haben, dann gibt es eine Möglichkeit, wie wir es verändern. Wir können es ändern in unserem Leben. Der Film deines und meines Lebens. Was mache ich mit all diesen Streifen, die Kamera Gottes gefilmt hat, die mir nicht gefallen, die mir nicht gefallen? Und wie viele Streifen sind noch drin, die Gott nicht gefallen? Wenn ich selber den Film mache, dann kann ich den schneiden, rausschneiden, zusammensetzen, zusammenkleben, als ob der gar nicht drin war. Aber wie komme ich dahin, um den Film da rauszuschneiden, der in der Kamera Gottes läuft? Da habe ich keinen Zugang. Da habe ich nicht eine Schere, wo ich drankomme und rausschneiden kann. Dazu kommen wir gleich noch. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch den dritten Punkt erwähnen. Nicht nur der Ton läuft bei Gott. Nicht nur die Bilder, ein Film läuft bei Gott, sondern Gottes Kamera, die filmt auch in der dunkelsten Nacht, in jeder Ecke. Der Mensch kann sich vor Gott nicht verbergen, nicht verstecken. Es gibt keinen Platz in dieser Welt, wo Gott dich nicht sehen würde und dich nicht kennen würde und es nicht hören würde. Es gibt keinen Platz. Und das haben wir hier gelesen, wenn wir ab Vers 7, wohin soll ich gehen von deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das ist von einer Seite so ermutigend. Das gibt uns so viel Mut und Kraft und Zuversicht, das zu wissen, ich bin nie alleine. Gott ist immer da, egal wo ich bin. Vers 11, spreche, Finsternis möge mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Gottes Kamera filmt auch in der dunkelsten Ecke, die wir meinen, dunkel wäre. Bei Gott ist Licht. Mit bester Qualität wird gefilmt. Gott entgeht nichts. Von einer Seite ist das für mich als Kind Gottes, als Gläubige, so ein Trost. Und wenn ich dann so viel unterwegs bin in den ehemaligen US-Staaten, da erlebt man verschiedene Sachen. Die letzte, als ich jetzt in Ukraine war, wo wir nach Ostukraine gefahren sind, weil wir betreuen ja auch die Gemeinden da, bringen humanitäre Hilfe rüber, Literatur, um sie zu verteilen, damit die Menschen auch was zu essen bekommen, dann nehmen sie auch die geistliche Literatur an, dann fangen sie auch an zu lesen. Und als ich mit dem Eduard unterwegs hier war, dann hat er mir Zeugnisse weitergegeben, wie in der Gemeinde, die in Lysychansk ist, das ist zwischen den ukrainischen Soldaten und die Separatisten eingenommen haben. Und dass dieses Dorf, das wechselt immer hin und her. Einmal sind die und dann nehmen die anderen ein und dann ist wieder zurück und so geht es hin und her. Und wird immer wieder, auch heute noch geschossen. Man spricht heute gar nicht mehr. Also das ist für unsere Medien ist das so klein, dass man da gar nicht spricht. Aber das ist Krieg da. Leute sterben, werden heute noch immer wieder umgebracht. So schlimm. Und wenn man diesen Menschen dann hilft, Nahrungsmittel gibt und humanitäre Hilfe gibt zum Anziehen, Ankleiden und dann das Evangelium mitgibt. Und da steht eine Kirche in Lysychansk, wo die Nachbarn Fenster von den Häusern, die Scheiben alle rausgeflogen sind durch die Einschläge von diesen verschiedenen Geschossen, die rübergeschossen haben. Und das Versammlungshaus, das steht und ist ein Zeugnis für die Umgebung. Und viele Menschen, die nicht gläubig waren, die kommen jetzt und verstecken sich in dem Haus, in dem Bethaus und haben gesagt, Gott hat es geschützt bis jetzt, also wird er Gott weiterhin schützen. Und dann sagt der Pastor, na, das ist keine Sicherheit. Die Sicherheit müsst ihr hier im Herzen haben, dass Gott euer Herr ist. Dann seid ihr in Sicherheit. Hier gibt es keine Sicherheit auf dieser Welt. Aber wenn ihr Jesus Christus annimmt. Und so kann er jetzt viele, viele Zeugnisse geben. Und die Gemeinde macht das Mittagessen fertig, dass sie einmal die Mahlzeit bekommen, damit sie wenigstens was zu essen bekommen. Und wenn man dann noch in die Häuser rumfährt und da sind alte Leute und da sind alte Leute, damit sie dann auch was zu essen bekommen und man sie betreut, dann ist das viel, viel Arbeit. Und es wird immer noch scharf geschossen. Und daher ist es so wichtig in unserem Leben, dass wir hier in unserem Herzen den festen Halt haben, Christus haben. Diese feste Zuversicht, der Herr ist mein Gott. Und dann werden wir ganz anders anfangen zu denken. Ich möchte heute noch diesen Satz gebrauchen. Mein Denken bestimmt mein Handeln. So wie ich denke, so handle ich. Wenn ich über einen Menschen gut denke, dann spreche ich gut. Denke ich über den anderen Menschen schlecht, dann rede ich schlecht. Mein Denken bestimmt mein Handeln. Und alles fängt bei uns schon in unseren Gedanken an. Und die Frage ist, wenn der Film meines Lebens läuft, meine Gedanken vor Gott alle offen sind und mein ganzes Leben vor Gott offen ist, was mache ich mit diesen Streifen, die noch da drin sind? Als ich so darüber nachgedacht habe, in 1. Chronik 28, Vers 9 heißt es, und du, mein Sohn Salomo, lerne den Gott deines Vaters kennen. Also der Vater gibt seinem Sohn etwas mit auf den Weg, was er tun soll. Lerne Gott deines Vaters kennen. Und dann heißt es, diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele, denn der Herr sieht ins Herz der Menschen. Gott schaut nicht nur auf das Äußerliche. Gott sieht nicht nur das Äußerliche, nein, er sieht auch mein Herz. Was in meinem Herzen vor sich geht. Und nicht nur das. Er zeigt sogar den anderen das, was in meinem Herzen vorgeht und was ich tue. In 2. Könige, Kapitel 5, Vers 25 und 27, da geht es um Gehasi. Er aber ging hinein und tat vor dem Herrn, trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm, woher Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm: Ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? So soll nun der Aussatz Naimans an dir haften und an deinen Samen ewiglich. Da ging er vor ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Was haben wir hier von dem Propheten gelesen? Er schaute wie im Fernseher. Er sah, was Gehasi tat. Er sah, wie der Mann ihm entgegenlief und sagt: Brauchst du was? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Und Gehasi dann eine Lüge auftischte. Gott sieht alles. Gott hört alles. Und Gott hat es sogar seinem Propheten offenbart und hat es ihm gezeigt. So ist es in unserem Leben. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, die wir heute Morgen da sind, möge Gott uns Gnade schenken, dass wir darüber nachdenken und unser Leben vor Gott in Ordnung bringen. Dass wir es ordnen, dass wir umdenken, dass wir darüber nachdenken und wieder neu denken. Nicht so, wie ich denke, so wie ich es meine, sondern wie denkt Gott über mich? Und das haben wir jetzt gerade gehört. Gottes Kamera läuft mit dem besten Ton, mit den besten Bildern und sogar im Dunkeln. Auch dann, wenn ich die Rollladen runtermache und meine, ach, Tür abgeschlossen, keiner sieht was und ich im Computer rumsurfe. Gott sieht alles. Gott hört alles. Gott weiß alles. Das ganze Problem beginnt bei mir in meinem Denken. Und möge Gott dir und mir heute Morgen helfen, damit wir zu dieser Einsicht kommen und sagen: Herr, ich will mich verändern. Herr, ich will diese Streifen, die mir schon nicht gefallen, die durch deinen Geist jetzt ich aufmerksam gemacht worden bin, ich will sie nicht mehr in meinem Leben haben. Ich will die rausgeschnitten haben. Und wie kommen wir dazu? Wir können es nicht. Aber es kann einer, Gott. Und das Blut Jesu Christi wäscht uns rein von jeder Sünde, wenn wir zu ihm kommen und bei ihm um Vergebung bitten. So reinigt er uns und heiligt uns und schenkt uns Vergebung. Ich weiß es nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich habe jetzt viel gesprochen von meinem Leben, was Gott in mir gewirkt hat. Und ich glaube, dass er dadurch auch dich, auch sie und uns heute Morgen alle ansprechen will, damit wir neu überdenken unser Leben, das wir leben. Wie lebe ich es? Schenke Gott uns Gnade, dass wir heute Morgen die richtige Entscheidung für ihn treffen, bei ihm treffen. Damit diese Stücke rausgeschnitten werden, damit das Blut uns reinwäscht und dass wir dann ihm danken und ihn loben und ihn preisen für das, was er am Kreuz für mich getan hat. Denn sein Blut wäscht mich rein, macht mich rein von allen meinen Sünden. Das ist Gottes Wort, das ist Gottes Zusagen. Ich muss es nur in Anspruch nehmen. Und dann unter diesem Blut leben. Mein Denken immer wieder anhand dieses Wortes Gottes korrigieren, das wir Bibel nennen. Denn wenn ich dieses Wort lese, dann spricht Gott zu mir und sagt: Lege ab, zieh an, lege ab, zieh an. Tue das nicht, sondern tue das. Das ist Gottes Wort. Und möge dieses Wort heute in unseren Herzen wirken, damit er, unser Herr, groß wird. Ihm die Ehre. Amen.